Ihr hört Mixed Tag Team, dein Wrestling-Podcast mit Helena und Gerhard.
Ja, ganz herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe hier kurz vorm SummerSlam 2026. Wie immer mit mir, dem Gerhard, und an meiner Seite der wunderbaren Helena.
Hallo.
Helena, ich habe es gerade schon kurz gesagt, es geht gleich die größte Party des Sommers los. Mhm. Passt auch. Ne? Bei uns in München ist heute auch wieder über 30 Grad. Mhm. Also Summer Feeling ist voll da. Und jetzt, Samstag, Sonntag, steht der SummerSlam an. WWEs traditionell zweitgrößte Veranstaltung. Und sind wir denn schon hyped, Helena?
Oh, ja, passt schon, ne? Hype-Level könnte noch ein Tickchen höher sein, aber eigentlich würde ich sagen, es ist schon, baut sich schon auf. Und WWE macht sich schon Mühe, auch den SummerSlam ordentlich in den Vordergrund zu stellen. Das fällt mir auf und das schätze ich auch wert. Und die Temperaturen sind in der Tat hier sehr vielversprechend für den SummerSlam. Und passt schon.
Ja, 12 Matches sind angekündigt für den SummerSlam. Welches ist denn für dich das heißeste Match, das wir haben am Wochenende?
Roman Reigns gegen Seth Rollins.
Roman Reigns gegen Seth Rollins, okay.
Relativ eindeutig für mich.
Klassiker,
ja.
Kann man ja sagen. Roman Reigns ist Champion.
Ja.
Seth Rollins ist Herausforderer. Jetzt die letzten Wochen Roman Reigns war auch wieder nicht viel da. Seth Rollins hat sich vor allem mit Jacob Fatu so ein bisschen rumgeschlagen und sich ein bisschen über den Jacob lustig gemacht, weil er ihm gesagt hat, aha, ja, ich habe gemerkt, Roman hat dir gesagt, du sollst mich nicht angreifen und deswegen kann ich dich hier so ein bisschen beleidigen.
Mhm.
Und Jacob Fatu hat auch schon gesagt, ja, hier, wenn nach SummerSlam noch was von dir übrig ist, ja, dann werde ich mich um dich kümmern. Das ist auch meine These, dass das auch so sein wird. Ich glaube ja, dass Seth Rollins den Titel nicht gewinnen wird. Dass Seth Rollins weiterhin Champion bleiben wird.
Roman Reigns.
Das habe ich schon wieder gesagt.
Seth Rollins.
Also, Seth Rollins, ja, kann nicht beides machen. Okay, also, Seth Rollins wird den Titel nicht gewinnen, ist meine Prognose. Und Roman Reigns wird sich am Ende durchsetzen. Und dann glaube ich auch, dass tatsächlich Seth Rollins gegen Jacob Fatu auch die nächste Fehde sein wird, weil Jacob muss ja auch mal wieder irgendwas machen, nachdem er doch jetzt schon wieder ziemlich lange Zeit vor allem sich halt hinter Roman Reigns stellt, wenn er was erzählt. Was denkst du? Titelwechsel?
Nee, glaube ich nicht. Ich sehe das ziemlich so wie du. Also ich glaube, dass Roman Reigns diesen Titel schon weiter behalten wird. Dass das auch die Idee ist, das habe ich jetzt auch schon ungefähr dutzendmal in den diversen Podcast-Folgen erzählt, dass ja meine Grundtheorie ist, dass Roman Reigns das gewinnt, dass Roman Reigns so ungefähr zum Zeitpunkt der Survivor Series auf seinem absoluten Peak stehen wird, da eine ganze Meute an Bloodline um sich herum versammelt hat. Und wir uns alle denken, okay, das ist jetzt irgendwie die noch größere Bloodline, als sie irgendwie jemals war. Und dass dann nach Survivor Series irgendwann The Rock zurückkommt und wir dann sozusagen einen Bloodline-Crash haben, weil sich die einen zu The Rock gesellen und die anderen zu Roman Reigns. Und dass wir dann einen wirklichen sozusagen Tribal Combat bei WrestleMania nächstes Jahr haben werden zwischen Roman Reigns und The Rock. Das ist meine Grundthese, an der ich auch festhalte, weil ich die auch schon lange habe. Ich habe die schon seit vor WrestleMania und es hat sich sozusagen immer weiter so entwickelt, wie ich das eigentlich auch in dieser Story logisch fände. Und deshalb glaube ich daran weiterhin fest. Und deshalb muss Roman Reigns das jetzt gewinnen. Und es ist auch das denkbar beste Match für Roman Reigns, das zu gewinnen und seine Dominanz auch nochmal rauszustellen, weil es ist der SummerSlam, es ist mit Sicherheit das Main Event vom SummerSlam, es ist gegen Seth Rollins, einer der größten im Business, gerade einer, gegen den er ja auch immer so der Roman Reigns halt auch immer wieder mal bezwingen konnte. Und es ist, glaube ich, relativ klar, dass das so ein Match ist, das irgendwie entscheidet, wer jetzt wirklich der Gigant ist. Und das, glaube ich, tut Roman Reigns in dieser Story gut. Ich würde Seth Rollins auch gönnen, aber ich glaube, das ist für Roman gemacht, dieses Match.
Das andere Match, große Titelmatch bei den Männern, ist CM Punk gegen Cody Rhodes um den Undisputed WWE-Titel. Ja, du hast schon gesagt, Roman Reigns gegen Seth Rollins ist wohl der absolute Main Event, sieht wohl auch WWE so, weil das ist an Tag 2, dann am Sonntag der Main Event, CM Punk gegen Cody Rhodes an Tag 1. So von meinem Gefühl her hat aber eigentlich die ganze CM Punk Cody Rhodes Geschichte gerade doch so ein bisschen mehr Schwung, jetzt auch mit der Rückkehr von CM Punk und ja, dass Punk gegen Rhodes ja auch so in den letzten, keine Ahnung, 12, 18 Monaten eigentlich, ja, dass das dann mehr war als die Geschichte zwischen Roman Reigns und Seth Rollins. Also ich hätte das eigentlich so als eher als Tag 2 gesehen.
Ich würde sagen, es kommt sozusagen aus der anderen Richtung, dass jetzt gerade da ein bisschen mehr Schwung aufkommt bei CM Punk und Cody Rhodes, weil ich habe den Eindruck, dass sich WWE jetzt schon sehr ins Zeug legt, um diese Fehde anzukurbeln und diese Fehde persönlicher zu machen, weil du hast ja halt die beiden Babyfaces und es ist irgendwie klar, dass die beide halt einfach auch den Titel haben wollen und das ist, dass sie sich jetzt eigentlich nicht gegeneinander gestellt haben, weil sie sich halt einfach nicht mögen oder weil sie irgendeine Fehde miteinander haben oder eine Rivalität oder so, sondern dass sie schon beide einfach sozusagen Titel-driven sind. Und jetzt hat WWE deshalb relativ viel Aufwand betreiben müssen, das persönlicher zu machen und das da eine stärkere Rivalität reinzubringen. Und dann der Klassiker, was man bei Babyface-Matches macht, die irgendwie anstehen, dass man so ein Versehen organisiert, in dem dann irgendwie der eine aus Versehen den anderen umhaut und dann entwickelt sich eigentlich alles darum, um die Frage, war das jetzt wirklich ein Versehen oder war es keins? Und dann schaukelt es sich so ein bisschen hoch und ich würde sagen, da sind sie jetzt irgendwie gerade in diesem Ding. Und deshalb würde ich sagen, dass wir jetzt den Eindruck haben, dass das irgendwie mehr Momentum hat, liegt vor allem daran, dass WWE da mehr Aufwand betreiben muss, dieses Match aufzubauen und eine Rivalität zu machen, die wirklich auch so ein Match tragen kann und wo auch Emotionen quasi mit drin sind. Während wiederum Roman Reigns und Seth Rollins braucht quasi keine Vorbereitung, weil das so in deren beiden Charaktere und so in der jahrelangen Konstellation so klar ist, warum die gegeneinander kämpfen und nicht nur wegen des Titels, sondern wie klar begründet quasi deren Rivalität ist, dass wir dafür auch keine großen Erklärungen mehr brauchen, bis auf so ein paar Promo-Segmente, die wir hatten, in denen sie uns nochmal daran erinnert haben, warum das eigentlich so eine ewig lange Blutsfehde schon ist. Und deshalb verstehe ich sozusagen die Entscheidung, aber trotzdem zu sagen, Roman Reigns und Seth Rollins ist das größere Match, auch wenn sie da jetzt sozusagen weniger Zeit investieren, weil es einfach von selbst läuft. Und bei CM Punk und Cody Rhodes müssen sie jetzt ein bisschen was investieren. Ich glaube, was kommt nicht auf die Ebene von Roman Reigns und Seth Rollins.
Also mir kommt es eher so vor, als sei Roman Reigns gegen Seth Rollins gut abgehangen und ja, der Shield-Stuhl von vor, was sind es, 13 Jahre mittlerweile oder so, während Punk gegen Rhodes eigentlich das erste Mal auch ist, dass sie jetzt wirklich hier als zwei Topstars aufeinandertreffen. Aber gut, WWE ist da auch eher bei dir. Was glaubst du, Punk gegen Rhodes, gibt es da einen Titelwechsel?
Ja, denke ich eigentlich schon. Okay, ich wäre jetzt aber auch nicht ultra überrascht, wenn es nicht so wäre. Also ich finde es relativ offen. Das ist, finde ich, ein Pluspunkt dieses Matches, dass es relativ offen ist. Ich würde tendenziell denken, dass die Idee schon ist, dass mir Cody Rhodes, dass wir Cody Rhodes aus dem SummerSlam wieder als Titelträger rausgehen sehen, würde ich mir denken, dass das der längerfristige Plan ist und war. Jetzt ist aber CM Punk auch nicht der Typ, dem du jetzt nach wenigen Wochen den Titel wieder gut nehmen kannst. Und vor allem auch nicht, ohne dass es auf Cody quasi backfired. Weil du hast, finde ich jetzt schon, oder wir haben jetzt schon gesehen, in den Folgen in den letzten, Das war schon immer auch ein bisschen am Kippen mit Cody, ehrlich gesagt. Also der wurde auch teilweise streckenweise schon ausgebuht und die Leute sind auch nicht mehr so mit ihm mitgegangen, weil CM Punk beliebter ist. Und das ist ja immer die Gefahr bei diesen Babyface-Matches, dass du halt am Ende dann irgendwie einen hast, der beliebter ist und der andere, der dann so ein bisschen runterrutscht. Das ist so das Sami Zayn-Trick Williams-Phänomen auch. Auf einer ganz anderen Ebene, aber ein bisschen in die Richtung könnte schon gehen. Wenn man jetzt bei CM Punk dann das gleiche macht wie bei Sami Zayn, nämlich dem nach relativ kurzer Zeit diesen Titel wieder zu nehmen, bin ich mir nicht sicher, ob das nicht auf Cody Rhodes backfiert. Und ich glaube nicht, dass WWE das will. Deshalb bin ich mir nicht hundertprozentig sicher und denke aber, dass sie eigentlich schon eher den Plan haben, Cody wieder zum Titelträger zu machen.
Also ich glaube nicht, dass Cody Rhodes jetzt als Babyface den Titel nochmal gewinnt. Ich glaube, bei
Das
Cody
kommt, ja.
Rhodes steht früher oder später tatsächlich der Turn an. Ja, weil, ja, also vor einem Jahr habe ich es da noch verstanden, ja, dass er da auch als The Rock da hier seine Seele wollte, er sich da auch gewehrt hat und gesagt, hier, ja, ich will eigentlich meinen Babyface-Run noch nicht beenden. Aber der ist jetzt ziemlich am Ende. Also er war über 2 Jahre auch Champion in der Zeit, hat eigentlich alles gemacht. Da ist nicht mehr, ja, da ist nicht mehr einfach viel drin in diesem Charakter, ja, der eigentlich halt immer noch, ja, dieser Finish the Story Charakter ist und ja, die Story halt eigentlich jetzt seit über 2 Jahren halt zu Ende ist. Und ich glaube, der Turn kommt. Meinung ist aber noch nicht jetzt beim
Ja.
SummerSlam. Ich glaube, dass sich diesmal CM Punk halt durchsetzt am Ende. Und ja, auch das aber dazu beiträgt, dass Cody dann jetzt halt auch auf so einen Pfad geht, wo er dann irgendwann turnt und dann eventuell auch wieder den Titel gewinnt. Also jetzt seit CM Punk Champion ist, die letzten. Also da gibt es ja 3 Smackdowns, ja, die hatten auch alle ganz gute Einschaltquoten. Und ja, also SmackDown hat jetzt mit CM Punk als Champion auch, glaube ich, wieder ein bisschen Momentum gewonnen. Und das jetzt wieder zu ändern, um ja, wieder zu dem Zustand zurückzugehen, Cody Rhodes ist Champion, wie es bei SmackDown jetzt seit Jahren mit nur relativ kurzen Unterbrechungen ist. Also sehe ich im Moment nicht.
Ja, also Turn von Cody Rhodes. Ich würde auch sagen, dass das überfällig ist, eigentlich. Und finde es jetzt aber nicht besonders vorbereitet. Und glaube, es bräuchte mehr Vorbereitung, wenn es tatsächlich jetzt dann käme. Und gleichzeitig sehe ich aber auch nicht bei Cody wirklich den Weg, den Titel also zu verlieren, beziehungsweise die Titel, das Match zu verlieren. Und dann aus so einer Enttäuschung heraus dann zu turnen irgendwann. Sondern eigentlich sehe ich dann eher, dass den Weg, Cody gewinnt das, indem er den Heel-Turn macht und ist dann ein Heel-Titelträger. Weil das ist, birgt schon sonst die Gefahr, dass der so ein Mid-Card-Heel eigentlich wird, wenn der aus der Enttäuschung heraus jetzt sozusagen Heel-turnt. Das machst du mit so einem Sami Zayn oder das machst du mit, fällt mir jetzt kein anderes Beispiel mehr ein, bei dem das so gelaufen ist. Doch Jey Uso vielleicht auch ein bisschen, dass man sagt, man lässt sie einfach ganz viel verlieren und deshalb sind sie dann irgendwann so enttäuscht und frustriert und ärgern sich über die Fans und so, dass sie dann den Heel-Turn machen. Und das ist aber eigentlich normalerweise, glaube ich, nicht der Weg, dann wieder in das Top-Level hinein, sondern es ist eher ein Befestigen dann in der oberen Mid-Card, weil du ja dann das eigentlich auch nicht gewinnen kannst, ohne deinen Drive wieder zu verlieren als Heel. Das heißt, du musst ja dann eigentlich mal mehrere Matches oder große Matches verloren haben und weiter verlieren, um weiter deine Heel-Persönlichkeit zeigen zu können. Und deshalb sehe ich bei Cody, also bei Cody sehe ich überhaupt nicht, dass der irgendwie den Weg in die Midcard wiederfinden soll, sondern ich sehe weiterhin, dass der an der Spitze der Spitzen stehen soll. Und deshalb sehe ich, wenn ein Heel-Turn bei Cody, dann, dass er den Titel gewinnt, weil er den Heel-Turn gemacht hat. Also in einem Match jetzt zum Beispiel und auch aus so einem Überraschungsmoment heraus und auch nicht in so einem schleichenden Prozess, glaube ich. Und dennoch glaube ich, dass man das bei Cody Rhodes schon nochmal ordentlicher vorbereiten muss, weil du sonst den John Cena-Moment hast, in dem die Fans einfach nicht mitgehen, den als Heel zu akzeptieren. Und dafür sehe ich das jetzt wieder nicht vorbereitet. Und glaube auch, dass das nicht gut funktionieren würde, wenn man es jetzt beim SummerSlam machen würde. Obwohl jetzt ein Moment wäre, weil es ist das große Match, es ist die Titelchance, er geht da rein als Herausforderer. Er könnte jetzt Heel-Turn und er könnte den Titel bekommen und dann hätten wir eine Heel-Regentschaft und es würde auch funktionieren, weil CM Punk so super beliebt ist, dass sozusagen dann der Heel-Moment schon stärker ist. Aber ich glaube, dass die Fans dennoch da nicht so variabel jetzt auf so einen krassen, unvorbereiteten Heel-Turn von Cody Rhodes langfristig reagieren und das eher so ein John Cena-Moment ist. Deshalb sehe ich da im Moment jetzt nicht wirklich einen Weg hin. Und zwar weder zu dem Heel-Turn und Titelgewinn, noch zu Verlust und dann Heel-Turn. Und sehe deshalb eher, dass der vielleicht den Titel jetzt halt einfach wieder gewinnt und noch ein bisschen Babyface ist und dass dann aber das im nächsten Jahr ansteht, dass der einen Heel-Turn hinlegen muss und das muss dann aber ordentlicher vorbereitet sein.
Ja, wer immer auch gewinnt, da den Undisputed WWE-Titel, der nächste Herausforderer ist, das wird auch beim SummerSlam ermittelt, weil da trifft Sami Zayn auf Finn Bálor. Sami Zayn hatte ja zusammen mit Gunther die Chance, durch einen Sieg im Tag Team Match bei Saturday's Main Event, da jetzt auch beim SummerSlam schon in das Match da hinzugefügt zu worden. Das wurde dann von Nick Aldis, der mit Gunther die Fehde hat, verhindert. Dann wollte Sammy sagen, ja, da habe ich ja nichts mit dazu tun, ich würde jetzt gerne dabei sein. Und dann hieß es aber, er muss sich erstmal durchsetzen hier in so einem Match, um Number One Contender zu werden. Und dann gab es ein Four-Way-Match bei SmackDown und da hat dann Finn Bálor gewonnen. Und jetzt heißt es Sami Zayn gegen Finn Bálor. Und wer neue Nummer 1 Herausforderer wird. Das ist jetzt auch so aufgebaut, also am Samstag ist das Punk gegen Rhodes Match, dass man da sieht, wer der Champion ist. Und dann am Sonntag Sammy gegen Finn, um zu sehen, wer der Herausforderer ist. Wen siehst du da vorne? Sammy oder Finn Bálor?
Finn Bella würde ich eher vorne sehen. Weil, also ich glaube, bei Sammy muss man den Weg jetzt weitergehen, den ich eben schon skizziert habe. Also Sami Zayn macht den Heel-Turn aus dem Verlust heraus. Also das kommt aus einer Enttäuschung. Es kommt aus einer aus diesem Antrieb von, ich habe es jetzt verloren, das ist so ungerecht und ich hatte nur diese 9 Tage und alle anderen haben irgendwie viel bessere Chancen und das ist ja alles total ungerecht. Und um das aufrechtzuerhalten, muss der das jetzt eigentlich dann auch wieder verlieren. Um sozusagen dieses Ungerechtigkeitsnarrativ auch weiter halten zu können. Und ich sehe jetzt auch nicht, ich sehe jetzt auch kein gutes Match, also weder CM Punk noch Cody Rhodes würde ich sagen, dass das jetzt irgendwie eine Bereicherung ist, wenn die nochmal gegen Sami Zayn antreten. Ich glaube aber dennoch, dieses Match, also ich finde das Match okay, ja, ich finde das eine ganz gute Sache. Sami Zayn, Finn Bálor ist, glaube ich, ein Match, das gut funktioniert. Das sind beides so schon länger gediente obere Midcard-Leute, die auch schon mal quasi da ganz oben mitgespielt haben, immer mal wieder kurz hochgerutscht sind, dann sind sie wieder ein bisschen runtergerutscht und insgesamt pendeln sie sich aber auf so ein obere Midcard-Level ein. Und das ist mit Sicherheit auch ein Match, das gut funktioniert und da kann man, glaube ich, gutes Wrestling erwarten. Deshalb finde ich das eigentlich als Match schön. Ist es ein SummerSlam-Match? Weiß jetzt nicht. Ist es ein Match, aus dem ich jetzt einen Number One Contender für den Undisputed WWE Championship herausnehmen muss? Weiß ich nicht. Aber es ist ein schönes Match und es passt schon. Ich glaube aber, egal wer es wird, dass wir da nur Fischfutter für den neuen Champion suchen. Also sowohl Sami Zayn als auch Finn Bálor werden das nicht gewinnen, diesen Titel. Und deshalb ist es sozusagen auch nicht ganz so relevant, wer von den beiden das jetzt gewinnt. Weil auch wenn Finn Bálor das gewinnt, wovon ich eher ausgehe, dann macht er vielleicht nochmal ein gutes Match gegen CM Punk. Vielleicht macht er ein gutes Match gegen Cody Rhodes, wer weiß. Aber er wird es verlieren und er wird halt der Erste sein, gegen den der neue Champion oder der alte Champion zeigen kann, warum er so super gut ist. Und deshalb ist es ein bisschen belanglos und ich finde es deshalb auch ein bisschen unnötig auf der SummerSlam-Bühne. Aber andererseits ist das auch ein ganz solides Füller-Match, mit dem man halt irgendwie so eine Card auch mit gutem Wrestling füllen kann.
Also spannend ist ja CM Punk, wenn er Champion bleibt, hat ja sowohl gegen Sami Zayn wie auch gegen Finn Balor in diesem Jahr schon ein Titelmatch in Chicago bestritten.
Stimmt.
Jetzt vor kurzem gegen Sami Zayn, als er den Titel gewonnen hat, und bei Elimination Chamber damals noch um den World Heavyweight Championship gegen Finn Balor. Also das wäre so oder so da so ein Rematch. Ja, aber also das wäre auch so meine Tendenz in die Richtung wäre, ja, dass ihr dann nochmal CM Punk gegen Finn Balor, also das dritte dann in diesem Jahr, kriegen. Hatten ja auch davor schon in Finn Balors Heimatstadt in Belfast gegeneinander gekämpft. Und dass die Cody Rhodes, Sami Zayn Geschichte dann auch noch irgendwie weitergeht. Dass die dann antreten. Ja. Was wir gerade auch schon hatten, ist, dass was auch aus der ganzen Punk-Rhodes-Zayn-Geschichte rausgekommen ist, ist das Gunther gegen Nick Aldis-Match. Ja, sich jetzt auch seit Gunther zu SmackDown gekommen ist, so ein bisschen gekabbelt haben. Und ja, jetzt ist es soweit, die beiden treten gegeneinander an. Nick Aldis ist dann auch irgendwann zu bunt geworden, hat dann bei Saturday Night's Main Event Gunther attackiert, hat jetzt auch erstmal seinen General Manager Posten abgegeben bei SmackDown, auf jeden Fall bis zum SummerSlam, um jetzt hier gegen Gunther antreten zu können. Was ich auch wieder gehört habe, was mich auch überrascht hat, Nick Aldis ist sogar jünger als Gunther. Ja? Nick Aldis ist 39 Jahre alt. Ich fand, sah aber auch schon, also sah schon vor einigen Jahren älter aus, aber ja, ist es, hat ja auch vor zur WWE gekommen ist, hat ja auch gekämpft, war ja auch mal NWA Champion lange. Und Gunther, in der alten Tradition von Gunther, ja, tritt ja selten an gegen Leute, die irgendwie auch Vollzeitwrestler sind. Ja, aber gerne mal so gegen Goldberg oder letztes Jahr
McAfee.
gegen Pat McAfee. Genau, und jetzt gegen Nick Aldis. Treffen beide aufeinander, Samstag. Was denkst du da? Klare Sache für Gunther, oder?
Ja, muss eine klare Sache für Gunther sein. Wäre ein Problem, wenn es nicht wäre. Jetzt weiß ich nicht, wie Nick Aldis wrestelt, um ehrlich zu sein. Also ich habe den noch nie wrestlen gesehen. Dafür bin ich noch nicht lang genug dabei, um das gesehen zu haben. Aber eigentlich muss Gunther das schon gewinnen. Grundsätzlich nochmal zu dem Match. Also ich bin ja nicht begeistert davon, dass Gunther immer so Sidequests macht und dass Gunther immer so für diese Fun-Matches irgendwie dann bereitgestellt wird, in denen dann irgendwelche Nicht-Wrestler antreten oder nicht mehr Wrestler antreten. Ich finde ja, Gunther sollte stärker einfach in die normalen Wrestling-Stories involviert werden und da halt auch seine Fäden haben und da auch eine Gunther-spezifische Fäde mal mit irgendjemandem haben, gegen den er halt auch so eine Rivalität, eine längerfristige aufbauen kann, die nicht nur titeldriven ist, sondern auch irgendwie persönlich. Das fände ich ja alles sehr erstrebenswert. Ist jetzt nicht so. Gunther hat jetzt schon wieder irgendwie so ein Match, was auch klar ist, dass das jetzt ein Match ist und danach ist die Geschichte auch wieder vorbei. Und Gunther muss das weiterhin eigentlich gewinnen. Das macht es aber auch so ein bisschen, also das macht es für mich auch ein bisschen langweilig, diese ganzen Geschichten, weil ich mir eigentlich immer denke, Gunther muss das eigentlich gewinnen. Und gleichzeitig wäre ich aber auch. Das gleichzeitig, du kannst ihn auch nicht verlieren lassen. Also das finde ich geht halt auch nicht. Wenn du Gunther irgendwie noch weiter in der Wrestling-Welt halten möchtest, so, dann kannst du ihn solche Matches nicht verlieren lassen. Gut, jetzt Nick Aldis. Also ich denke ja, das war's mit Nick Aldis. Also er ist ja jetzt erstmal zwischenzeitlich als General Manager zurückgetreten, um dieses Match bestreiten zu können. Aber ich denke, dass der Plan ist, dass WWE sich gedacht hat, okay, wir müssen jetzt irgendwie sparen. kann ja nicht sein, dass wir jetzt zwei General Manager finanzieren, die da die ganze Zeit irgendwie rumhängen, aber eigentlich wenig Screentime haben und reicht nicht einer. Und dann haben sie sich gedacht, okay, wir müssen einen von beiden loswerden und dann haben sie sich für Nick Aldis entschieden, der auch objektiv weniger zu sehen war, weniger in Fäden war oder weniger auch in dieser General Manager-Rolle die letzten Monate, beziehungsweise eigentlich seitdem ich Wrestling gucke, gewirkt hat. So. Deshalb, ich glaube, eigentlich ist die Idee, wir müssen Nick Aldis loswerden und damit der aber nicht einfach sozusagen entlassen wird, gibt man ihn jetzt hier nochmal Gunther als Sidequest, weil Gunther hat ja überraschend Zeit beim SummerSlam, weil eigentlich sollte er Brock Lesnar in die Rente schicken, aber der hat dann gesagt, ich mach's lieber gegen Obafemi. Und deshalb ist jetzt Gunther halt frei gewesen und Nick Aldis wird gehen. Und deshalb machen sie jetzt quasi ein Retirement-Match für Nick Aldis gegen Gunther beim SummerSlam, ist meine Theorie. Und ich glaube, Nick Aldis wird es verlieren und Nick Aldis wird nicht wieder zurückkommen.
Okay, also, ja. Es gibt ja auch die These, dass es jetzt hier der, sozusagen, der Start für Nick Aldis in die Wrestling-Karriere bei WWE und da direkt dann auch gegen Gunther, um auch groß einzusteigen. Aber ich gemerke, es ist nicht deine These.
Das ist nicht mit die These.
Und es ist natürlich möglich, dass man hier gesagt hat, das ist auch Gunther Career Killer. Und da darf er jetzt die Karriere von Nick Aldis töten.
Ja, das
Also
bietet sich
die
doch richtig an.
Wrestling-Karriere, ja. Da muss ich zugeben, das bietet sich in der Tat an. Ja, du hast schon gesagt, Obafemi gegen Brock Lesnar ist hier auch das Match. Brock Lesnars Heimatstadt, Hell in a Cell, ist ja das dritte Match zwischen den beiden. Obafemi hat bei WrestleMania hat er gewonnen und dann beim Rematch bei Clash in Italy hat Brock Lesnar sich durchgesetzt. Ich habe gerade gehört, du glaubst immer noch, dass Brock Lesnar, dass das sein letztes Match ist. Also ich glaube das ist ja immer noch nicht. Und ganz besonders nicht, wo sie jetzt da auch das nicht irgendwie angedeutet haben. Aber ich denke trotzdem, da Obafemi wird sich da durchsetzen und Brock Lesnar auf jeden Fall hier nochmal besiegen bei Hell in a Cell. Denn das ist die Logik und es geht da auch Richtung Uber. Dass er auch in den kommenden Main Events dann da auch steht.
Ja, also absolut sehe ich das auch so, dass Obafemi gewinnen wird gegen Brock Lesnar. Das ist in der Tat die Logik. Wir bauen Obafemi auf als großen neuen Hoffnungsträger. Und das wäre ja auch völlig witzlos, ehrlich gesagt, wenn der da bei WrestleMania gegen Brock Lesnar gewinnt, dann der größte Beast Slayer ist und dann verliert er das 2 zu 1 beim SummerSlam und ist dann doch wieder nicht der große Beast Slayer. Also finde ich ein bisschen witzlos. Und ich glaube aber weiterhin, dass es Brock Lesnars letztes Match ist.
Neben den großen Titeln stehen beim SummerSlam auch die kleineren Einzeltitel bei den Männern auf dem Spiel. Beide werden am Sonntag ausgekämpft. Beim Raw-Titel, dem Intercontinental-Titel, tritt Champion Penta gegen Chad Gable an. Das ist jetzt wirklich ein Match mit sehr viel Vorgeschichte. Ja, Pentas ganze WWE-Karriere. Denn bei seinem ersten Match, dem Match beim allerersten Raw auf Netflix Anfang letzten Jahres hat er ja Chad Gable in seinem Debüt besiegt. Daraufhin hat Chad Gable ja so eine kleine, sagen wir, Schaffenskrise bekommen und ist so ein bisschen, ja, so, hat so eine Lucha Libre Fixierung entwickelt, wurde dann zu El Grande Americano, hat sich dann verletzt, dann kam auf einmal ein anderer El Grande Americano, dann kam Chad Gable zurück als Original El Grande Americano, hat dann vor ein paar Monaten das große Mask-Match gegen den anderen El Grande Americano verloren. Hat dann, sagen wir, das Licht gesehen und hat gesagt, ja, vielleicht habe ich mich auch nicht ideal verhalten. Ja, und hat sich jetzt auch auf große Entschuldigungstour gegangen bei allen und hat vor ein paar Wochen bei Raw jetzt das Number One Contenders Match gewonnen und darf jetzt Penta herausfordern. Wird da Chad Gables Reise hier jetzt einen grünen Höhepunkt finden beim SummerSlam.
Ja, also es wäre ja schön, ehrlich gesagt, wenn Sie all das, was du jetzt gerade aufgeführt hast, auch mal thematisieren würden. Also es gibt diese Geschichte, aber Sie haben ja Chad Gable jetzt quasi storytechnisch auf Null gesetzt und deshalb haben wir jetzt vergessen, dass es diese Geschichte gab und dass er jemals El Grande Americano war und dass er davor eine Fehde mit Penta hatte und dass er ja ein Luchador-Hasser war und so und jetzt bekehrt ist. Das haben wir ja jetzt alles irgendwie wieder vergessen, ehrlich gesagt. Das haben wir nicht mehr im Kopf. Das ist jetzt auch nicht die Story. Die Story ist, dass Chad Gable jetzt hier aus der Asche wie der Phönix als quasi neue Person rausgekommen ist, jetzt hier gerade auf dem großen Vormarsch ist und jetzt dann, denke ich, auch Intercontinental Champion wird. Was auch damit zusammenhängt, dass Penta als Intercontinental Champion ja wirklich so gar nichts gebracht hat, zumindest aus meiner Sicht. Er hat zwar auch Titelverteidigungen gehabt, das ist ja schon mal besser als manche andere, aber nie mit Fäden, mit denen man irgendwie sagen könnte, dass sich Penta da hat auch irgendwie abarbeiten können oder so, sondern es waren dann so Random Matches, wie bei was, WrestleMania, in dem irgendwie so fünf völlig random Typen halt in diesem Match waren, die einfach wegen des Titels halt dabei waren und auch gar kein Problem sozusagen mit Penta selbst hatten und auch eigentlich keine richtige Promo mit Penta selbst hatten. Und deshalb ist halt aus Pentas Titelregentschaft auch nie irgendwie was geworden, was irgendwie mal für Spannung gesorgt hätte, weil Penta als Titelträger einfach keine Counterparts hatte, mit denen er sich irgendwie ja ins Benehmen setzen konnte. Und deshalb ist, glaube ich, jetzt auch Pentas Titelregentschaft, denke ich, dann vorbei. Und vielleicht kann man das mit Chad Gable besser machen. Weiß ich nicht. Insgesamt hätte ich mir, glaube ich, jemand anderes gewünscht, ohne das jetzt konkret zu wissen, wer. Nee, doch, eigentlich Dominic Mysterio hätte ich gerne als Intercontinental wieder. Oder Bron Breakker, aber also einen von beiden. Aber Chad Gable ist jetzt nicht mein Favorite. Aber vielleicht kann man jetzt aus dem was machen. Wir haben den jetzt refreshed. Der kann jetzt als Titelträger dann sich neuen Herausforderungen zuwenden. Und dann geht es vielleicht auch wieder irgendwie positiv weiter mit diesem Titel. Aber also insgesamt, ich bin mit dem Match, das passt schon. Das ist bestimmt kein schlechtes Match. Penta ist ja auch kein schlechter Wrestler. Chad Gable ist kein schlechter Wrestler. Das ist untere Midcard, aber auch ungefähr auf Augenhöhe. Wenn da ein bisschen mehr Story drin wäre, die man aber eigentlich nur mal wieder hervorkramen müsste, weil es gibt sie schon. Wir haben sie nur. Wir spielen sie nur irgendwie nicht, dann könnte daraus auch was Cooles werden. So finde ich es jetzt wirklich ein eher der lahmeren Matches an diesen SummerSlam-Abenden.
Ja, Penta, so ein bisschen, das ja, leidet auch unter dem, was so ja, spektakuläre Wrestler bei WWE häufiger widerfährt. Ja, wenn er im Ring steht, wird es spektakulär, aber dann denkt man sich auch bei WWE, oh ja, dann müssen wir ja nicht viel mehr sonst machen, sondern wir stellen ihn einfach in den Ring. Also ich habe hier nochmal jetzt auch seine Matches aufgemacht, die er hatte. Am 2. März hat er den Intercontinental-Titel bekommen. Also ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr her, als er da Dominic Mysterio besiegt hat. Und hatte dann auch eine ganze Reihe an Matches, auch bei Raw und bei sonstigen Events. Ja, gegen El Grande Americano, gegen Dragon Lee, gegen Dominic Mysterio, gegen Kofi Kingston. Den Titel verteidigt, dann bei WrestleMania das Leiter-Match, danach nochmal gegen Rusev, gegen Ethan Page, gegen Javon Evans und gegen Rey Mysterio. Ja, also eine ganze Menge an Titelverteidigungen, aber halt ja, nicht einmal irgendwie ja, eine Geschichte, wo es ihm um irgendwas anderes geht, als um den Titel zu verteidigen.
Genau, es gab keine Fäden für Penta. Das finde ich halt irgendwie ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Und ich würde dir eben zustimmen, dass man aus Chad Gable das jetzt schon hätte rausholen können, weil es eigentlich eine Geschichte gibt, aber das passt halt nicht zur Story von Chad Gable jetzt, weil wir den ja eigentlich, ich würde sagen, einmal rebootet haben. Und weil das aber eine Geschichte ist, die halt Chad Gable passt, denke ich auch, dass der als Titelträger rausgeht.
Ja, also ich denke auch, ja, also Pentas Titelregentschaft, ja, läuft ja auch ein bisschen da ins Leere. Also er hat jetzt da seine Matches gehabt, ja, auch so gegen, ja, also gerade viele gegen die anderen spektakulären, ja, gegen die Mysterios und gegen Javon Evans und gegen Dragon Lee und gegen Kofi Kingston und so. Und ich glaube, da geht der Intercontinental-Titel jetzt auch in eine andere Richtung. Und also Chad Gable hat sich das, glaube ich, auch verdient nach der Arbeit, die er auch da jetzt als El Grande Americano geleistet hat. Gerade jetzt auch in diesem Jahr, nachdem er da zurückgekommen ist. Und ja, da würde ich auch erwarten, hier gibt es den Titelwechsel. Wo ich keinen Titelwechsel erwarte, ist bei einem Match, das ich aber auch sonst wieder nicht so vollständig verstehe, nämlich Trick Williams gegen Baron Corbin. Wo Baron Corbin, ja, der jetzt, glaube ich, 2 Jahre oder so nicht dabei war, also damals entlassen worden war, jetzt zurückgeholt wurde und ja, jetzt direkt Trick Williams angegriffen hat und aus irgendeinem Grund jetzt gleich ein Einzelmatch beim SummerSlam hat, ja, was also ganz viele andere nicht haben. Und tritt jetzt gegen Trick Williams an, anstatt hier das eigentlich vorbereitete Match mit Carmelo Hayes zu machen, da und Trick Williams. Aber also es ist auch ein bisschen merkwürdig. Ja, eigentlich Baron Corbin zurückzuholen und jetzt ihn da direkt verlieren zu lassen, macht irgendwie auch nicht so viel Sinn. Aber Baron Corbin zurückzuholen und ihn Trick Williams besiegen zu lassen, macht aus meiner Sicht noch viel weniger Sinn. Und deswegen, ja, würde ich da bei Trick Williams bleiben, außer es ist irgendwas, also es gibt eine ganz tiefe Idee, die ich irgendwie noch nicht durchschaut habe.
Ja, das glaube ich nicht, dass da irgendeine tiefe Idee drin steckt. Also ich frage mich ja schon wirklich wieder, wo ist Carmelo? Also das ist doch das Match, was wir alle sehen wollen. Trick Williams gegen Carmelo Hayes beim SummerSlam. Stattdessen haben wir das jetzt irgendwie vorher mal bei irgendeinem SmackDown abgefrühstückt. Das dann aber gar nicht zu Ende gefochten, weil ja dann Baron Corbin eingegriffen hat. Und jetzt haben wir Trick Williams gegen Baron Corbin, was ja wirklich niemand sehen möchte. Und das verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe auch nicht, warum WWE jetzt da wieder so einen, weiß ich nicht, so einen No-Name-Typen pusht, wenn sie doch eigentlich so jemanden wie Carmelo Hayes eigentlich bereit haben, den sie schon mal gepusht haben, den man wieder pushen kann, der ja eigentlich schon auf einem guten Level steht und den man wirklich nur ein bisschen in die Höhe heben müsste, um da irgendwie auch wieder Leute aufzubauen. Darüber haben wir auch uns in den letzten Podcast-Folgen ja schon viel unterhalten, dass wir eigentlich ein bisschen mal Nachwuchs bräuchten bei den Männern, die halt auch wirklich Top-Level irgendwann spielen können. Und da gibt es eine Handvoll Leute, die da, bei denen das absehbar ist, dass sie das machen können. Das ist Obafemi, dem gibt man jetzt die Chance. Das ist Bron Breakker, den haben wir versanden lassen in der Vision Story. Das ist Dominic Mysterio, kommen wir gleich noch zu. Der hat so ein Fun-Quatsch-Match beim SummerSlam. Und das ist Carmelo Hayes. Und der ist gar nicht auf der Card, obwohl der eigentlich einen Platz hätte, auf den er wunderbar passen würde. Okay, und das ist vielleicht Trick Williams, wobei ich mir bei dem schon nicht so sicher bin. Ich glaube, der funktioniert jetzt sehr, sehr gut als Titelträger. Ich weiß nicht, ob der wirklich irgendwann auf dieser Top-Top-Ebene spielen kann, aber bei Carmelo Hayes finde ich, er könnte es, wenn man ihn ein bisschen mehr pushen würde. Aber gut, das ist jetzt sozusagen Kaffeesatz lesen. Aber Baron Corbin brauche ich ja wirklich nicht. Also ich habe das auch letztes Mal schon gesagt, der war ja offenbar irgendwie vor nicht allzu langer Zeit, war der ja auch bei WWE. Also mir, ich hab den nicht mehr in Erinnerung, dass der da war. Ich habe das Match gesehen, als er da eingegriffen hat. Und ich habe jetzt wahrgenommen, dass der jetzt auf dieser Card steht. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, habe ich jetzt auch nicht mehr so richtig ein Gesicht im Kopf, ehrlich gesagt. Also ich brauche den da gar nicht. Und der ist ja auch schon älter. Also warum holen wir ihn zurück und geben ihm jetzt den Push? Also uns mangelt es ja jetzt wirklich nicht an Leuten, die irgendwie bei den Männern auch Füllkandidaten sein können. Und dann brauche ich den ja aber auch nicht in so einem Titelmatch bei SummerSlam. Also ich verstehe das gar nicht. Ich finde, es hätte da eine ganz klare Rivalität gegeben, die auf der Hand gelegen hätte. Und das ist mir unbegreiflich.
Dann möchte ich erstmal sagen, ja, also so ein bisschen, ja, hast du da Carmelo Hayes schon reingeschmuggelt in die Aufzählung Obafemi, Bronträger, Dominik
Ne?
Mysterio.
Ich glaube an den.
Ja,
Ich
da ist
glaube
aber
an den.
viel Glaube dabei. Ja.
Ja.
Aber, also, wie du sagst, ja, dass man Baron Corbin jetzt reinholt und ihn dann jetzt direkt in so ein SummerSlam-Match stellt, ja, wo ja, halt eben Bron Breakker auch zum Beispiel nicht auf der Card steht.
Ja.
Also das ist schon total merkwürdig.
Ja.
Also klar, man braucht halt auch ja, also den klassischen Mid-Kader. Ja, also ich glaube, das ist auch eine Rolle, die Baron Corbin halt auch füllen kann. Ja, also er kann ja im Ring was und er hat auch einen interessanten Look und ja, sein Finisher ist auch, ja, also End of Days, auch ein sehr schöner Move, finde ich. Also kann man schon machen, aber ja, also so ein bisschen auch WWE hatte ja auch Probleme, so das Stadion, also das Superstadion, das sie da jetzt auch bespielen, 2 Nächte zu füllen, ja, aber das so ein bisschen, ja, also er dann, ja, die Antwort sein soll, also schon sehr merkwürdig, ja, auch von der Platzierung hier, ja, wo auch, also ja, also Bron Breakker sicherlich der größte Name, aber stehen schon ganz andere Leute auch nicht auf der Card, ja, so die schon irgendwie, ja, noch irgendwie andere Matches hätten machen können. Und
Ja.
also, wie gesagt, sehr, sehr merkwürdig. Also gibt auch einiges, was ich auf der Karte nicht so ganz verstehe, aber das ist schon die größte Frage.
Ja, finde ich auch. Ja, also genau, es gibt Leute, die stehen gar nicht auf der Card, wie über einen Breaker, aber es gibt auch Leute, die stehen auf dieser Card, irgendwie Matches, in denen sie da, finde ich, auch nicht so wirklich viel zu suchen haben, wie Dominik Mysterio. Bei dem verstehe ich es noch am ehesten, weil der in diese Story von Danhausen halt eingewoben ist. Aber eigentlich passt er da wrestlerisch nicht rein. Oder auch so ein LA Knight, der da jetzt halt irgendwie so eine total random Match-up mit Royce Keys und Solo Sikoa irgendwie diese Bloodline-Geschichte weiterbringen soll. Aber so den könnte man doch auch in dieses Match problemlos setzen. Und dann, keine Ahnung, wenn du unbedingt Baron Corbin haben möchtest, packst du den dann noch in dieses Match. Da wäre auch mehr geholfen mit, finde ich. Also ich finde, da hätte man schon irgendwie noch ein bisschen bessere Sache machen können. Oder auch meinetwegen auch Javon Evans oder so. Gut, der war jetzt immer eher auf den Intercontinental ausgerichtet, aber den könnte man schon auch gegen Trick Williams da eigentlich einsetzen. Also ein bisschen halt das zu nutzen, um da auch junge Leute zum Beispiel zu pushen oder auch eben Leute, die einfach immer wieder irgendwie abgeliefert haben, wie LA Knight, dem halt dann diesen SummerSlam-Moment auch zu geben und nicht in so einem Random-Match zu stehen. Ja, also ich finde das für eine Fehlentscheidung.
Ja, dann, gerade hast du auch schon angesprochen, Dominik Mysterio tritt an gegen Danhausen
Ja.
in, also eigentlich, was einer der großen Wrestling-Klassiker ist, ja, auch noch aus den Territory-Zeiten, also früher so bis in die 80er Jahre hinein, war ja in die US-Wrestling-Szene, ja, gab es ja keine großen, nicht so ein, zwei große Ligen, die dann immer im Fernsehen zu sehen waren, sondern halt sehr regional ausdifferenziert. Da die Promotions, die dann halt auch im lokalen Fernsehen liefen und dann halt lokal in ja, einigen Städten oder in so ein paar benachbarten Bundesstaaten waren. Und ja, also großer Klassiker natürlich immer, wenn man irgendwie so ein Match machen will, sagt man, es geht um viel Geld. Ja, und auch hier geht es um Geld, um 100.000 Dollar. Aber heißt es, weil es halt ein Danhausen-Match ist, Human Monies on a Pole-Match. Also ein bisschen unseriös, ein bisschen scherzhaft. Also ich hier auch gucke auf Wikipedia, ja, und da steht es auch, ja, ganz gelassen: The winner will keep the $100,000 Danhausen stole from the Judgment Day. Ja, auch so wrestlingmäßig. Ja, also du klaust jemandem Geld, ja, und dann ist die Lösung, okay, ja, ihr dürft jetzt hier um dieses Geld kämpfen. Ja. Aber auch jetzt längere Fehde, weil, also gestohlen hat Denhausen das Geld ja am 15. Juni. Das war das Raw des King of the Ring Halbfinals zwischen Dominik und Obafemi, als Liv Morgan Danhausen stechen wollte, dass er einen Fluch auf Obafemi ausspricht. Hat Danhausen nicht gemacht, aber das Geld trotzdem mitgenommen.
Ja, also ich habe gar nichts gegen dieses Match. Ich finde Danhausen weiterhin grandios. Ich finde, dass Danhausen ein Match auf der SummerSlam-Card auch verdient hat. Ich finde, du kannst den Judgment Day schon auch ganz gut dazu tun, weil auch so jemand wie Dominic Mysterio oder auch JD McDonagh, die haben auch was Komödiantisches und können das auch machen und können das auch gut mitmachen. Deshalb, ich finde, das Match ist voll okay. Ich finde es ein bisschen schade für Dominic Mysterio, habe ich gerade schon angesprochen. Ich finde, dass Dominic einen stärkeren Gegner bei SummerSlam verdient hätte. Ich finde, dass er ein Titelmatch verdient hätte und ich finde, dass er da, also dass wir ein bisschen mehr dafür tun sollten, dass er halt dominanter dargestellt wird, siegreich dargestellt wird und dass es bei ihm halt einfach ein bisschen auch bergauf geht. Und dass er nicht nur in solchen Fun-Quatsch-Matches irgendwie dabei ist, die ihm nichts geben. Also auch wenn er das gewinnt, gibt ihm dieses Match nichts. Und wahrscheinlich gewinnt das aber gar nicht, weil Danhausen irgendwas machen wird. Und weil sonst wäre das wäre ja, wenn Danhausen das quasi jetzt real verlieren würde und Dominik da irgendwie einfach als Top-Wrestler rausgehen würde, das wäre ja auch nicht witzig. Deshalb, wahrscheinlich sieht Dominik dann nicht so gut aus und wahrscheinlich wird Danhausen das irgendwie gewinnen oder irgendwie das Match vorzeitig verlassen oder weiß ich nicht was, Disqualifikation oder die 100.000 Dollar von Danhausen entpuppen sich als Falschgeld oder was auch immer, ne? Also, das wird ja, das wird nicht so ausgehen, dass Dominic Mysterio da ordentlich gewinnt. Und das finde ich schade für die Entwicklung von Dominic. Ungeachtet dessen, dieses Match finde ich nett, ist jetzt auch ordentlich aufgebaut, hat seine Geschichte. Ein bisschen hat Danhausen auch den Judgment Day so durchgegangen, von quasi Liv ohne als Match, aber auf dem Backstage zu JD McDonagh, den man ja auch schon bei Saturday Night's Main Event begegnet ist zu Dominic Mysterio. Das ist ja wieder ein ordentlicher Aufbau, den man da hinlegen kann. Deshalb passt es jetzt schon auch. Aber für Dominic hätte ich mir ein besseres Match gewünscht.
Ja, ich denke, das ist auch das zentrale Problem mit Dominik. Ja, nicht das, was er macht, ja, das kann man schon alles machen, sondern halt das, was er nicht macht. Ja, also in diesem Jahr so, ja, vier Sachen, die er gemacht hat, ist den Titel zu verlieren, dann sein Match gegen Demon Finn Balor bei WrestleMania. Dann die Niederlage im King of the Ring Halbfinale gegen Obafemi und jetzt das Match gegen Danhausen. Ja, ist halt auch alles okay. Ja. Aber ja, es fehlen halt die zwei, drei Sachen, die irgendwie positiv für ihn ausgegangen sind. Und ja, das ist halt auch so ein bisschen Faulheit bei WWE. Weil ja, sie. Ja, also sie geben ihm ja die Spots, er hat auch Einzelmatches jetzt gehabt bei WrestleMania, bei SummerSlam. Es ist ja nicht so, dass da irgendjemand denkt, ja, dem Dominik kannst du ja sowieso nichts anfangen. Ja, aber da muss man halt auch was für die Leute tun.
Ja, genau, finde ich nämlich auch. Und das vor allem nach dem Push, den man ihm eigentlich letztes Jahr ja gegeben hat, auch mit dem Match gegen John Cena und so weiter. Das ist ja, da haben sie ja schon in was investiert. Und eigentlich ist das dann auch so, in was habe ich investiert und was habe ich rausgeholt, einfach eine unkluge Entscheidung, damit jetzt so gar nicht weiterzumachen. Ja, das finde ich, wie gesagt, sehr schade. Aber auf das Match, da freue ich mich schon drauf. Das ist schon bestimmt ein witziges, gutes Match.
Gestern haben wir ziemlich lange über die SummerSlam-Card gesprochen und er hat noch kein Frauenmatch. Da gibt es nämlich auch nicht so viele, nämlich genau drei. Das eine ist das, was auch das erste Match war, das für den SummerSlam überhaupt angekündigt wurde, denn Liv Morgan verteidigt ihren Titel gegen Queen of the Ring Io Sky, den Women's World Championship bei Raw. Da haben wir uns auch schon länger drüber unterhalten. Das ist auch die erste Titelverteidigung für Liv Morgan. Titel gewonnen bei WrestleMania, erste Titelverteidigung beim SummerSlam. Das gab es, glaube ich, in der WWE-Geschichte auch noch nicht, dass jemand zwischen WrestleMania und dem SummerSlam keine einzige Titelverteidigung hatte. Das lag jetzt nicht daran, dass sie verletzt sei. Ist ja echt bei jedem Raw und hat ja auch Matches bestritten. Aber jetzt ihre erste Titelverteidigung. Da, ganz kurz, gewinnt Liv das oder nein?
Ja, also ich war auch schon bei Io Sky, also sicher bin ich mir nicht. Also ich glaube, ich war am Anfang sozusagen eher bei Io Sky, als sich dieses Match herauskristallisiert hat. Bin jetzt aber nach den letzten Wochen eher wieder bei Liv Morgan, weil ich finde, wenn diese Geschichte gespielt wurde, dann wurde sie über den Judgment Day gespielt und dann wurde sie über Raquel und über Roxanne und über Liv quasi gespielt und das sehe ich als den einen möglichen Weg, um aus diesem Match jetzt irgendwie was für die Zukunft weiterzuspinnen. Und jetzt könnte man natürlich den Drive gehen, dass zum Beispiel Raquel greift irgendwie in das Match ein und deshalb gewinnt Io Sky und deshalb verliert Liv Morgan und deshalb gibt es dann halt die Fehde zwischen Raquel und Liv. Ich glaube aber, dass das mehr Kraft hat, wenn eine von den beiden Titelträgerinnen ist. Und deshalb müsste Liv Morgan das quasi behalten, um dann gegen die Fehde von Raquel und vielleicht Roxanne mal sehen, also in den Judgment Day, in den nächsten Judgment Day Bruch zu steuern. Und für Io Sky haben wir halt in den letzten Wochen wirklich gar nichts gekriegt. Das finde ich auch sehr bedauerlich, weil eigentlich ist das auf dem Papier ein sehr gutes Match, was auch funktioniert und was auch, also die haben ja, die begegnen sich ja auch ab und zu. Es ist jetzt nicht so die ganz krasse Fehde, bei der man sagen würde, es schreibt sich quasi von selbst, aber man würde da schon genug Momente in den letzten, sagen wir mal, 3 Jahren finden, in denen man sagen könnte, hier hat sich diese Fehde richtig entwickelt und da ist es zu einer richtigen Rivalität geworden und so. Also bei den Männern hätte man es so gemacht. Aber mit Io Sky haben wir ja eigentlich wirklich gar nichts gemacht. Wir haben ihr auch keine Motivation wirklich gegeben, außer dass sie halt jetzt ihren Titel kämpft. Wir haben die einzige Legitimation, weshalb sie ja in dem Ding ist, ist halt ihre Queen of the Ring Sieg. Und das finde ich aber als alleinige Motivation für so ein Match irgendwie ist mir das zu wenig. Und ich finde, Io war in dieser Geschichte so ein Nebencharakter. Und deshalb denke ich an sich nicht, dass die Idee ist, dass wir Io Sky zum Champion machen und mit der jetzt irgendwie diesen Titel weitertragen, sondern ich denke trotzdem, dass die Idee ist, dieser Titel wird sich weiter um den Judgment Day drehen und dann, glaube ich, muss er bei Liv Morgan bleiben, damit wir dann in eine Fehde mit Raquel Rodriguez einbiegen können. Ich bin aber nicht restlos davon überzeugt, dass WWE das auch so macht, nur weil es sinnvoll ist, weil das hätte man jetzt auch schon früher alles irgendwie in die Wege leiten können und wir hätten jetzt auch bei diesem SummerSlam auch schon Liv gegen Raquel haben können und das wäre wahrscheinlich auch sinnvoller gewesen, weil eine größere Bühne oder eine Bühne, die ähnlich groß ist, die wird es jetzt halt auch für die nächsten Monate auch erstmal nicht wieder so geben und wie wir dann gut auf eine Fehde zwischen Liv und Raquel einbiegen sollen, ohne dass es dann so ein großes, fundamentales Match am Ende gibt, weiß ich jetzt auch noch nicht genau.
Also meine Tendenz auch, dass Liv hier den Titel behält. Ja, so richtig, Io Sky. Also hat auch keine Gegnerin. Ja, wo soll das hingehen? kann man sagen, ja, wenn der Titel sowieso nicht verteidigt wird, ja, ist auch egal, wer ihn hält. Aber ja, ich glaube auch, ja, Liv Morgan auch, ja, so in der Position, in der sie ist, ist halt eher die, die da den Titel hat. Da ist ja auch noch die Frage, WWE hat ja auch noch eine ziemliche Lücke jetzt in ihrem PLE-Kalender zwischen SummerSlam Anfang August und dann Money in the Bank, das im Oktober ist. Meine, also es logisch wäre immer noch, dass da irgendwo dazwischen auch noch der, das Crown Jewel Event kommt mit dem Match auch zwischen den beiden Champions und ja, da scheint es mir auch eher ja, Liv Morgan da logischer zu sein als Io Sky für so ein Match, das man da macht.
Aber ich finde, man hätte da viel mehr draus machen können aus diesem ganzen Match. Man hätte da auch eine Fehde draus machen können und man hätte Io da auch die Möglichkeit geben können zu glänzen und das hat man alles, finde ich, nicht. Und ich glaube auch nicht, dass man das in dem Match jetzt wirklich nachholen kann. Es wird eh nicht besonders lang sein und es wird auch keinen guten Spot haben. Und also ich finde, dass man das wirklich sehr stiefmütterlich behandelt hat.
Das mit dem Spot glaube ich gar nicht. Also ich glaube, das wird der Co-Main Event sein am Samstag.
Das ist ein Co-Main Event.
Das Match vor dem Main Event.
Aber ist das nicht das Match, in dem man sich nochmal Popcorn holt für das Main Event?
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist das das zweitwichtigste Match.
Nee, das erste ist das zweitwichtigste Match.
Nee, das erste ist das drittwichtigste Match. Also
Das
schon in
glaube
der.
ich nicht.
Doch, auch so wie WWE das aufgebaut hat. Also bei WrestleMania war es auch so. Da waren auch die beiden Frauentitel-Matches da, die vorletzten.
Ja, weil das der Popcornplatz ist.
Ist
Das ist der Popcornplatz. Doch, weißt du startest motiviert in den Abend und dann freust du dich und bist ganz gehypt und dann kommen Obafemi und Brock Lesnar. Und dann kommt als nächstes, lass mal überlegen, Gunther gegen Nick Aldis. Und dann kommen vielleicht Liv Morgan und Io Sky. Und dann kommt LA Knight, Solo Sikoa, Royce Keys, The Bloodline. Dann kommt der Popcornplatz. Und das ist in Klammern zu Recht. Die Bella Twins mit Paige gegen Fatal Influence. Und
Ja.
dann kommt das Main Event. Das ist meine Prediction für diesen Abend.
Aber es sind nicht mehr die 90er Jahre, du brauchst keinen Kornplatz zwischen dem Ende jeden Matches und bevor es mit dem nächsten weitergeht, gibt es erstmal 8 Minuten Werbung und Einblendung von irgendwelchen Leuten, die im Publikum sitzen. Das ist heute die Zeit, wo man sich das Popcorn holt. Ja, dafür braucht man kein extra Match mehr.
Aber das wissen die Leute immer nicht so genau. Die denken dann, sie müssen jetzt noch schnell Popcorn holen, weil jetzt gleich das Main Event beginnt, weil du nicht auf dem Schirm hast, dass sie da noch 8 Minuten Werbung reingehauen haben.
Nee, machst es ja vorher. Du gehst ja los, wenn das vorletzte Match vorbei ist, wenn das drittletzte Match vorbei ist und dann bist du schon lange wieder zurück, wenn der Einmarsch zum vorletzten Match kommt.
Nee, du guckst dir das Match dann schon an, erstmal noch, und dann denkst du, ah, ich brauche noch Popcorn. Und dann gehst du Popcorn holen und dann kommst du zurück und sagst, okay, jetzt bin ich bereit fürs Main Event und dann kommen noch die 8 Minuten Werbung. Und denkst dir, okay, jetzt hätte ich eigentlich auch noch mal auf Toilette gehen können oder so.
Naja,
Das ist
ich
der,
weiß es nicht.
ich glaube schon.
Aber du hast auf jeden Fall schon angesprochen, das zweite Frauenmatch am Samstag ist ein Six Women Tag Team Match. Die Bella Twins, Nikki und Brie, zusammen mit Paige, treten an gegen JC Jane, Lainey Reid und Fallon Henley, Fatal Influence. Auch das so ein Match. Ja, also auch dadurch, dass Nikki Bella jetzt verletzt war. Aber ich finde es auch so ein bisschen. Ja, eine etwas komische Reihenfolge. Beim Saturday's Main Event haben Lainey Reid und Fallon Henley gegen Brie Bella und Paige den Women's Tag Team Titel gewonnen. Und jetzt hat man dieses Six Women Tag Team Match, das eigentlich ja, nicht so entscheidend ist.
Ja, aber das Problem ist, dass halt der Women Tag Team Championship auch schon nicht so entscheidend ist. Und dass dieses Match fühlt sich für mich auch gewichtiger an als das Titelmatch um den Tag Team Titel, weil die größeren Namen quasi dabei sind. Also bei Fatal Influence ist es, finde ich, ganz klar, JC Jane ist die Eins Und Lainey Reed und Fallon Henley stehen zusammen auf 2. Bei den Bella Twins und Paige, ja, wahrscheinlich steht schon Paige theoretisch auf 1. Ist aber, finde ich, schon auch nicht so ganz klar. Aber
Bellas
dann
sind größere
steht.
Stars als Paige.
Findest du?
Ja.
Okay. Also gut, war ich auch hin und her gerissen, würde ich sagen, Nikki ist die 1 und Brie ist die 2. Und dann ist meinetwegen Paige die 3. Aber auf jeden Fall sind die, also ist die Fülle, also die dazugekommen sind, die bereichern dieses Match jetzt schon personell. Und deshalb ist es interessanter, auch wenn es nicht um den Tag-Team-Titel geht. Aber es ist mir auch ziemlich egal, ob die Bellas und Paige oder Fatal Influence jetzt diesen Titel tragen oder nicht.
Also, ich glaube auch, da wird nicht viel los sein. Ich glaube, das Match wird auch nicht allzu lange dauern. Und ich erwarte hier auch, ja, dass das einfach so ein Feel-Good-Spot ist, wo die Bellas und Paige dann gewinnen und alle so ein bisschen zufrieden nach Hause gehen.
Ja. Der Popcornplatz. Aber meinst du, die Bellas gewinnen? Ich glaube das eigentlich nicht, ehrlich gesagt.
Na, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Bellas gewinnen.
Nee, ich glaube, Fatal Influence gewinnt das. Und ich fände es gar nicht schlecht, weil, also ich war ja sehr gegen Fatal Influence, als sie sozusagen im Main Roster aufgestiegen sind, weil sie sich aber mit zu großen Frauen angelegt haben, sozusagen, oder weil sie einfach in diese Matches gesteckt wurden und dann ja auch gegen Charlotte Flair gewonnen hat und so. Aber ich finde, das ist ja eine Ebene, auf der die sich ruhig bewegen können und auf der wir dann auch Frauen, junge aus NXT gerade gekommene Frauen dann ordentlich aufbauen können. Und dann würde ich sagen, so ein Match gegen die Bellas und gegen Paige ist ein gutes Match, in dem man sich als neue Frauen profilieren kann.
Ja.
Beim SummerSlam.
Da sind wir unterschiedlicher Ansicht.
Wir werden es sehen.
Aber wir werden sehen. Ja, und dann bleibt noch das Five-Way-Ladder-Match für den Interims-WWE Women's-Titel. Denn Rhea Ripley ist verletzt. Immer noch. Und jetzt hat man ihr aber nicht den Titel abgenommen, sondern man hat gesagt, wir machen küren einen Interims-Champion. Mal hat man einen Champion, einen Interims-Champion. Und die Idee ist dann, wenn der Champion wieder fit ist, dann kämpft der Interims-Champion gegen den Champion. So, und
Gut.
in diesem Match stehen jetzt US-Champion Tiffany Stratton, Jade Cargill, Chelsea Green, Charlotte Flair und noch der Sieger von dem Match beim kommenden SmackDown zwischen Julia und Lash Legend.
Ja.
Was ist da dein Tipp für das Match? Wie geht's aus und warum?
Also ich bin sehr zufrieden mit dem Match, wenn Charlotte Flair das gewinnt. Und das ist tendenziell auch mein Tipp, aber ich habe mein Vertrauen in WWE verloren, kluge Entscheidungen in der Women's Division zu treffen. Deshalb kann es auch sonst wie ausgehen. Aber ich würde denken, Charlotte Flair muss das gewinnen. Charlotte Flair sollte das gewinnen und es wäre gut, wenn Charlotte Flair dann gegen Rhea Ripley in die Fehde eintreten würde. Und das kannst du mit diesem Interimsmodell, kannst du das ja eigentlich wunderbar machen. Und dann hast du endlich wieder ein Top, Top, Top-Match bei den Frauen, was du hoffentlich dann auch nicht nur einmal, sondern mehrmals sozusagen durchspielen kannst. Und dann hast du eine richtig schöne Fehde zwischen den beiden größten Frauen der Division, ja, UA. Das läuft dann auch die nächsten Monate. Also das wäre meine Hoffnung und meine Erwartung, dass Charlotte Flair dieses Match gewinnt und dann gegen Rhea Ripley in eine richtig schöne, langanhaltende Fehde eintritt. Und ich kann mir vorstellen, dass WWE das nicht so macht.
Also ich halte Charlotte Flair auch für die logische Gewinnerin. Es ist ja auch so ein bisschen die Frage, warum gibt es jetzt hier dieses Match um den Interimstitel? Da ist meine These auch, das hängt mit dem damit zusammen, dass WWE jetzt bald auch das Crown Jewel PLE ankündigen wird und sie nicht wissen, ob Rhea Ripley bis dahin wieder fit ist. Ja, und dass eigentlich das Crown Jewel Match Liv Morgan gegen Rhea Ripley hätte sein sollen. Aber jetzt weiß man nicht, ob Rhea da ist. Und deswegen, wenn Rhea nicht fit ist bis dahin, dann tritt halt der Interims Women's Champion an.
Ja.
Was gegen Charlotte Flair spricht, ist, Charlotte Flair hat ja schon ganz häufig den Titel gewonnen. Und Triple H auch. Und ich habe die These gelesen, dass Triple H nicht will, dass Charlotte Flair an ihm
Nein.
vorbeigeht.
Nein. Oh, das würde ja so passen.
Und
Ah, oh, ja.
das hielte ich für möglich. Und
Witzig.
deswegen mein Tipp ist, dass Tiffany Stratton den Titel holt und dann US Champion und Interims Women's Champion ist.
Ja,
Im
möglich.
Zweifel gegen Liv Morgan da antritt und dann, wenn Rhea Ripley wieder zurück ist, gegen die dann verliert.
Ja, okay. Also ich habe wieder mal nicht mit den Männer-Egos kalkuliert, aber das ist natürlich eine Option. Aber du kannst jetzt auch nicht, also irgendwann wird es ja dann passieren, dass Charles Flair wieder einen Titel gewinnt, hoffe ich doch. Also du kannst halt nicht Charles Flair da aufs Abstellgleis setzen.
Ja, natürlich kannst du.
Ja, solltest du aber nicht. Nee, also also ganz ehrlich, ich verliere den Glauben, wenn sie das nicht gewinnt. Ich kann mir das schon vorstellen, aus diversen Gründen. Und also wie gesagt, auch meine Erfahrung mit WWE Booking von Frauen Storylines ist sehr getrübt in der letzten Zeit. Und deshalb kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Aber ich finde Charlotte Flair muss das gewinnen. Führt eigentlich keinen Weg dran vorbei. Und Tiffy als Doppel-Champion finde ich auch ein bisschen vergeudet. Dann machst du halt Tiffy, gibst du dir gute Chancen als US-Titelträgerin und dann ist sie auch gut versorgt und ist sie auch gut eingruppiert. Dann braucht die das nicht. Jade Cargill will ich jetzt aber auch nicht wiedersehen. Das würde ich sagen, ist dann die nächste. Und Chelsea Green wäre irgendwie witzig, wenn, weißt du, wenn die das irgendwie so aus Versehen gewinnt, quasi. Und dann ist sie Interims Champion und es hätte was Witziges. Aber ich fände das auch schon wieder so eine. Also ich würde es WWE zutrauen, dass sie sagen, ach komm, ist doch witzig. Aber es ist halt eigentlich nicht würdig für diesen Titel. Aber als ob das jetzt für WWE entscheidend wäre, ob das jetzt würdig ist für den Titel. So und Julia und der Schlätzchen, glaube ich, so oder so nicht. Leider nicht.
Ja, glaube ich auch nicht. Und also, ich glaube, das spricht auch gegen Chelsea Green. Also wenn jetzt Ripley ja was Schwerwiegenderes hätte und man einen neuen Champion grünen würde, dann könnte ich mir Chelsea Green vorstellen.
Ja.
Ja, dass man da halt auch was hat. Aber ja, wenn man das erste Mal, also dafür, dass man das erste Mal den großen Titel gewinnt, soll es eigentlich kein Interimstitel sein. Also das finde ich ein bisschen merkwürdig. Also das ja, scheint es mir auch plausibler und irgendwie natürlicher zu sein, dass es dann jemand wird, der den Titel auch schon mal tatsächlich hatte.
Also ich würde dir dazu stimmen bei Julia und Lash Legend. Da würde ich sagen, stimmt, das wäre komisch, wenn die das erste Mal das gewinnen und es ist nur so ein Interimstitel. Aber bei Chelsea Green könntest du es fast schon wieder machen. Weil, wie gesagt, dann machst du die quasi so, lässt du die das so zufällig irgendwie gewinnen. Und dann bist du halt wieder ein bisschen in dieser komödiantischen Figur von Chelsea Green, von der wir uns aus meiner Sicht auch verabschieden können, aber sie ist schon immer noch. Und dann könntest du der auch so ein bisschen, vielleicht fast so ein bisschen Sami Zayn-mäßig, halt so eine kurze Regentschaft geben, dass sie dann auch für die nächsten 3 Jahre sagen kann, ich, euer ehemaliger Women's Champion, sage bla bla bla.
Ja, aber das ist halt immer das Problem. Sie ist dann halt nicht ehemaliger Women's Champion, sondern sie ist ehemaliger Women's Interim
Ja, ich
Champion.
sage aber eine Chelsea Green nicht dazu.
Ja. Also deswegen glaube ich das auch nicht. Ja, aber wie alles andere auch, werden wir das sehen. Ja, dann melden wir uns nächste Woche, werden wir uns auch zurückmelden. Da werden wir den SummerSlam ganz ausführlich besprechen. Machen auch da zwei getrennte Shows ist der Plan. Bei der einen besprechen wir das, was am ersten Tag passiert, und bei der zweiten besprechen wir, was am zweiten Tag passiert ist. Und ja, ob es auch so heiß in Minnesota war, wie es jetzt bei uns in Deutschland werden soll in den nächsten Tagen. Er passt auf euch auf, ja, immer genug Sonnencreme und ähnliches. Viel Spaß am Wochenende beim SummerSlam, egal wie ihr schaut, ja, ob mitten in der Nacht oder so wie ich es wieder machen würde, dann wieder eher so morgens. Ja, das ist auch eine Frage des Alters. Und
Lass dir das gesagt sein, es ist keine Frage des Alters.
Nee.
ja, als ich 20 war, habe ich mir das noch weiter angeguckt.
Ja.
Genau, aber bis dahin habt viel Spaß, bleibt dem Wrestling treu und bis dann.
Ciao.